Wir hatten das letzte Mal zusammen die Einsetzung des aaronitischen Priestertums betrachtet aus 3. Mose 8. Und das Kapitel 3. Mose 9 möchte ich beinahe überspringen. Ich möchte da nur zwei Gedanken herausgreifen. Das ist ihre Einsetzung in die Arbeit am 8. Tag. Da beginnen sie mit dem Opferdienst Aaron und seine 4 Söhne. Und dann sagt ihnen hier Mose im Vers 4, denn heute wird euch der Herr erscheinen. Also sie gehen da einer Begegnung Gottes entgegen, einen wunderbaren Moment, einen herrlichen Moment. Und am Schluss vom 9. Kapitel lesen wir, danach streckte Aaron seine Hände aus zu dem Volk und segnete es und stieg herab, nachdem er das Sündopfer und das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Jetzt möchten wir am liebsten hier abschließen. Das ist der Gottesdienst. Und jetzt fährt es mit einem Aber im 10. Kapitel weiter. Und das ist wie ein Tapetenwechsel, wie ein ganz anderer Moment, wo eine tiefe Tragik hineinkommt. Wir lesen 3. Mose 10. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, so dass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Mose aber rief Misael und Elisaphan, die Söhne Uziels, des Onkels Aarons, und sprach zu ihnen, tretet herzu und tragt eure Brüder vom Heiligtum hinweg vor das Lager hinaus. Und sie traten hinzu und trugen sie in ihren Leibröcken vor das Lager hinaus, wie es Mose befohlen hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eleazar und Itamar, ihr sollt euer Haupthaar nicht entblößen, noch eure Kleider zerreißen, damit ihr nicht sterbt und der Zorn über die ganze Gemeinde kommt. Doch eure Brüder, das ganze Haus Israels, sie sollen weinen über diesen Brand, den der Herr angezündet hatte. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbet. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie handelten nach dem Wort Mose. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Es sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr den Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und Unreinen, und damit ihr die Kinder Israel alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen übrig gebliebenen Söhnen Eleazar und Itamar, nehmt das Speisopfer, das vor dem Feueropfer des Herrn übrig bleibt, und esst es ungesäuert beim Altar, denn es ist hochheilig. Und ihr sollt es an heiliger Stätte essen, denn es ist das, was dir und deinen Söhnen bestimmt ist von dem Feueropfer des Herrn, denn so ist es mir geboten worden. Ebenso die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers, du und deine Söhne und deine Töchter sollen sie mit dir an reiner Stätte essen. Denn dies ist dir und deinen Kindern bestimmt von dem Friedensopfer der Kinder Israel. Die Keule des Hebopfers und die Brust des Webopfers soll man mit Feueropfer der Fettstücke herzubringen, um sie als Webopfer vor dem Herrn zu weben. Dies soll dir und deinen Söhnen mit dir als ein ewiges Anrecht zufallen, wie es der Herr geboten hat. Mose aber suchte eifrig nach dem Bock des Sündopfers, und siehe, er war verbrannt worden. Da wurde er zornig über Eleaser und Itamar, die Söhne Aarons, die noch übrig geblieben waren, und sprach: Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist hochheilig, und er hat es euch gegeben, damit ihr die Schuld der Gemeinde tragt und für sie Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Siehe, sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums hineingebracht worden. Ihr hättet es im Heiligtum essen sollen, wie ich es geboten habe. Aaron aber sprach zu Mose: Siehe, heute haben sie die Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn geopfert, und es ist mir dieses geschehen, sollte ich heute vom Sündopfer essen, wäre es auch recht gewesen in den Augen des Herrn. Als Mose das hörte, war es recht in seinen Augen. Wenn wir hier den Gottesdienst betrachten, und ich habe ihn überschrieben mit dem falschen Gottesdienst, so können wir hier automatisch eine Parallele machen beim Gemeindestart im Neuen Testament. Hier ist auch ein Start gewesen mit dem Priestertum, mit dem Priesterdienst. Und im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 4, am Schluss sehen wir, dass die Gemeinde eine Einheit war und sie legten zusammen, ein jeder gab und brachte, was er hatte, und sie hatten alles gemeinsam. Wir lesen da Vers 34 und 35, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer vor ihnen ein Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Apostel zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Auch wieder einen ganz schönen, eindrücklichen Moment, und jetzt kommt hier auch wieder der Tapetenwechsel. Kapitel 5, Vers 1: Hananias und Sapphira verkauften einen Acker. Doch brachten sie nur einen Teil des Erlös und legten ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und dann sind die beiden, Hananias und Sapphira, auch tot niedergefallen. Also hier hat der Herr einfach bei den Anfängen sich mächtig erwiesen und seine Heiligkeit proklamiert. Er wollte damit zeigen: Ich lasse nichts Unheiliges vor mich treten oder mir begegnen. Jetzt können wir uns fragen, bei den beiden Söhnen, die hier das fremde Feuer brachten, Nadab und Abihu, waren das nicht echte Priester? Oder waren sie mit falschen Materialien unterwegs? Und wir müssen sagen, mal, sie waren echte Priester. Ich komme noch mit einer Stelle dazu. Sie hatten auch die richtigen Materialien, sie hatten die Räucherpfannen und das Räucherwerk. Standen sie am falschen Ort? Nein, auch der Gottesdienst führten sie durch, wo es befohlen war. Eigentlich war alles, so vordergründig, oberflächlich betrachtet, intakt. Er stimmte alles, und trotzdem stimmte das nicht. Der Teufel ist der beste Nachahmer Gottes, und der Teufel konnte diesen zwei Männern etwas ins Herz legen. Warum? Wir können das nicht in der Tiefe ergründen, was ihre Motive waren. Nach diesen Ereignissen, wo sie die Herrlichkeit des Herrn gesehen hatten, wo die Freude im Volk sehr groß war, wo alle auf das Angesicht niederfielen, ihn anbeteten, und jetzt kommt da dieser Tapetenwechsel. Einfach wirklich etwas völlig anderes. Aber ich denke, wir alle haben das schon erlebt, punktuell. Wir waren in einer Zusammenkunft, an einer Konferenz oder irgendwie in einer Gemeinschaft, wir wurden tief gesegnet, und dann versucht der Feind, irgendetwas hineinzustreuen, irgendetwas hineinzusehen, um uns die Freude zu rauben, um einfach auf das Ganze einen Schatten zu legen. Ich vergesse einen Moment nie mehr, ich habe verschiedene solche Erlebnisse gemacht. Wir hatten eine große Konferenz, und dann gibt es ja auch immer Seelsorge, und dann kam am Schluss noch jemand an die Information, und wollte eine Seelsorge. Und dann haben die mir angerufen, ich war noch dort, und sagten: Kannst du nicht mit diesem Bruder Seelsorge? Und ich stellte mich ihm vor, und er wohnte eigentlich nicht sehr weit von mir weg, und dann sagte ich: Komm du mit mir nach Hause, wir essen zusammen ein Abendbrot und dann machen wir die Seelsorge und dann kannst du wieder gehen. Und er hat dazu gestimmt, wir sind nach Hause gefahren, ich habe mit ihm eine schwierige Seelsorge gemacht, der Mann war sehr intelligent, aber er hat sich am Ort vorher, er war als Lehrer tätig, hatte Probleme, auch mit falschem Gottesdienst, wenn ich das so sagen kann, hat er sich definitiv abgemeldet in dem Kanton und nirgends angemeldet. Das heisst, er war seit einem Jahr nicht mehr in der Schweiz angemeldet. Und dann kommt er, und als ich nach der Seelsorge nach allem sagte: Nun, jetzt stelle ich dich wieder auf den Bahnhof, sagt er: Nein, Markus, ich habe das Bischof im Rucksack, ich bleibe bei dir. Und dann schlucke ich leer und überlege und muss sagen: Ja gut, diese Nacht kannst du bei mir bleiben, aber morgen stelle ich dich auf den Bahnhof, weil ich muss wieder für eine Woche weg, und dann lasse ich dich nicht mehr bei meiner Frau mit ihren vier Kindern und du bist bei ihr. Das geht nicht. Morgen habe ich ihm 50 Franken in die Hand gegeben, habe ihn auf Wetzikon auf den Bahnhof gestellt und verabschiedet. Aber das war für mich so irgendwie eine sehr unbefriedigende, sehr ungute Situation. Einfach der ganze Ausgang. Solche Dinge sind nicht glücklich. Das Problem, sein Problem war nicht gelöst, aber das musste er irgendwie selber lösen mit dem Anmelden und mit dem Sozialen und so weiter. Aber jetzt wieder zurück zum Text. Die Schuld hier bei Nadab und Abihu mit fremdem Feuer, da gehen die Meinungen auseinander. Wenn wir Vers 9 dazu nehmen, haben Ausleger, auch Flavius Josephus kommt hier zum Gedanke oder zum Schluss, dass er sagt, eventuell hat hier Alkohol hineingespielt. Also sie hatten mit dem großen Abschluss, mit der Feier, haben sie Alkohol getrunken und die zwei waren vielleicht nicht mehr ganz klar. Ich möchte so weit nicht gehen, aber Gott war es ein Anliegen, einfach in diesem Zusammenhang das zu platzieren, dass der Priesterdienst immer nüchtern geschieht. Und mit nüchtern möchte ich in der heutigen Zeit auch die andere Seite einfach betonen, wo vieles auch im geistlichen Bereich einfach unnüchtern abläuft. Und auch hier ist es wichtig, dass die Priester nüchtern sind und das von der Bibel und vom Wort her beurteilen. Und wenn ich jetzt über die Priester spreche, hoffe ich, dass wir uns alle bewusst sind, das trifft nicht nur die paar Ältesten, die wir hier haben, sondern jeder, der in der Nachfolge des Herrn Jesus ist, ist ein Priester. Das heisst, das trifft uns alle. Ich spreche heute Morgen, oder der Text spricht zu uns allen. Jetzt möchte ich aber noch ein, zwei Punkte erwähnen, wo wir sehen, wie Nadab und Abihu eigentlich in einer ganz bevorzugten Position waren. Das heisst im 2. Mose 24,1: Und Mose sprach: Steig herauf zum Herrn, du, Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten. Und dann stieg die ganze Gruppe, Aaron mit seinen beiden ältesten Söhnen und mit den 70 Ältesten, auf den Berg in die Gegenwart Gottes. Und 9 Verse später im 2. Mose 24 steht: Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn er klar ist. Sie waren und sahen die Gegenwart Gottes. Das waren bevorzugte Brüder. Und was hat sie nun veranlasst, hier etwas zu tun, das Gott ihnen nicht beauftragt hat? Und Gott sagt hier: fremdes Feuer. Und ich möchte das ganz allgemein zusammenfassen. Man sagt jemandem, der eifrig unterwegs ist, er ist in einem Feuer. Ein Feuer hat ihn gepackt. Er ist ein feuernder Missionar, ein feuernder Redner und so weiter. Und ich denke, dass hier das Gott auch so meint. Sie waren mit einem eigenen Feuer, mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Vision waren sie unterwegs. Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, aber stellt sich mir die Frage, war Ihre Gesinnung ähnlich wie die bei der Rote Cora etwas später, wo auch wieder Brüder aus dem Volk den Eindruck hatten, der Gottesdienst steht nicht nur Aaron und seiner Familie zu, auch nicht Mose, wir sind auch Männer, die den Geist Gottes haben, das steht uns auch zu. Auch hier wollten Nadab und Abihu an dem Abschluss dieses schönen Tages noch irgendetwas Eigenes bringen und auf sich selber aufmerksam machen. Und da sehen wir, und das sagt dann Gott durch Samuel zu Saul, zum König Saul, in 1. Samuel 15, Vers 22, wo Saul geopfert hat, Gott auch einen falschen Gottesdienst. Und da musste Samuel ihm sagen, meinst du, dass der Herr gefallen hat am Brandopfer oder Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen seine Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widern. Und oft würde es uns ringer fallen, einfach ein Opfer darzubringen, anstatt gehorsam zu sein. Wenn er jemand in die Mission sendet und er will nicht gehen, sagt er, ich unterstütze die Mission finanziell. Ich lasse da etwas mehr runter als den Zehnten und dann bringe ich so meinen Teil für das Reich Gottes. Genügt das Gott? Das ist doch nicht gehorsam. Wenn jemand, ein Junges, den Missionsauftrag hat, den vollzeitlichen Dienst anzutreten, dann will Gott das. Und dann können wir ihn nicht finanziell oder mit anderen Dingen abspeisen. Das geht nicht. Diesen Deal macht Gott nicht mit. Er hat dir etwas aufs Herz gelegt und dann kannst du nicht etwas anderes oder einen Ersatz dafür suchen oder machen. Die Wurzel oder das Übel war hier ungehorsam. Sie gingen nicht auf den Willen Gottes sein. Und bei uns in vielen Fällen, wo Probleme sind, ist das Übel immer wieder ungehorsam. Wie oft sind wir gefordert, vielleicht zu vergeben? Es geschah Unrecht. Und vielleicht ist dir Unrecht geschehen. Und jetzt hast du von der Bibel her ganz klar den Auftrag, dieser Person zu vergeben. Du hast gar keine andere Wahl. Das ist ein Auftrag Gottes. Und jetzt bist du aber nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Das ist ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und es ist interessant, bis im 8. Kapitel steht immer wieder, und sie taten, wie ihnen Mose oder wie ihnen der Herr geboten hatte. Und hier steht nachher im 1. Vers, und sie taten, was er ihnen nicht geboten hat. Das heisst, sie taten etwas, das eigentlich für sie nicht erlaubt war. Das war nicht ihre Aufgabe, nicht ihre Funktion. Und jetzt möchte ich einen Bogen machen und einfach die Frage, was ist heute falscher Gottesdienst? Oder wie es hier beschrieben ist, ja. Und ich möchte Dinge erwähnen, mit denen ich in der Gemeinde konfrontiert worden bin. Also es gibt viele Dinge, die falsche Gottesdienste darstellen, aber wenn ich die in der Gemeinde nicht gehört habe, dann möchte ich hier nicht die Frucht im Garten Eden weiterreichen, dass noch Geschwister Erkenntnisse bekommen und dann dadurch verführt werden. Aber die Dinge, die ich nun erwähne, denen bin ich bereits begegnet in der Gemeinde und darum möchte ich sie als Warnung in den Raum stellen. Ich bin mir bewusst und ich möchte auch über die Personen, die ich nun erwähne, nicht den Stab brechen. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich das einfach pauschal erwähne und eigentlich niemand genau weiß, worüber ich spreche. Weil es sind Personen, die werden zum Teil in unseren Kreisen verehrt, wo ich einfach sagen muss, da ist eine Warnung platziert. Das ist eine Gefahr. Das ist fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Den ersten, den ich erwähnen möchte, ist Johannes Hartl aus Augsburg. Ich kenne keinen Mann, der mehr zum Beten und feuriger zum Beten aufruft als er. Und das auch praktiziert seit vielen Jahren, 24 Stunden und 365 Tage im Jahr. Dort wird gebetet. Und gebetet grundsätzlich ist ja nie falsch, das ist immer gut. Aber, und wenn ich jetzt etwas Negatives über ihn sage, möchte ich das einfach bewusst in den Raum stellen, er hat sich noch nie von den katholischen Dogmen distanziert. Die unterstützt er. Auf die Frage der Legitimität von der Transsubstantion und von der Marienverehrung, also das Werten im Abendmahl, das sie einnehmen, dass sich Jesus da verwandelt und so weiter. Und dann wurde er gefragt, das steht doch nicht in der Bibel. Und dann hat er die Antwort gegeben, es muss nicht in der Bibel stehen. Der Heilige Geist hat uns das nach und nach offenbart. Und dann merken wir einfach, ist das nicht fremdes Feuer? Die nächste Person, die ich kurz erwähnen möchte, ist Joyce Meyer. Ich habe von ihr bewusst verschiedene Predigten angehört, um mir selber ein Bild zu machen, weil ich immer wieder damit konfrontiert wurde, welchen Segen Leute von ihren Predigten empfangen. Und da muss ich einfach sagen, sie sagt manches, das richtig ist, das biblisch ist, aber ganz einseitig und das Zentrum ist verschoben. Und sobald das Zentrum verschoben ist, wird es gefährlich. Dann ist es fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Wenn nicht mehr Jesus und sein Opfer, Jesus und sein Sterben und Jesus und sein Auferstehen das Zentrum einer Botschaft ist, sind wir falsch unterwegs. Dann stimmt es nicht mehr. Und dann muss Korrektur angebracht werden. Ein Gottesmann sagte einmal, Schwärmer erweisen sich im Gespräch als unbelehrbar. Die Wurzel aller Schwärmerei ist Hochmut. Und ich denke, das ist sehr treffend. Weil jeder, der irgendwie so feurig unterwegs ist, und jetzt könnte ich noch manches anführen, das sind oft Schwärmer und die hören nicht auf einen Rat, die gehen nicht auf einen Rat ein. Und dann ein letzter Punkt noch diesbezüglich mit fremdem Feuer im Heiligtum Gottes. Das ist für mich jetzt das Subtilste. Und das geht zurück auf Adam und Eva. Als Gott die ersten Menschen schuf, und ich habe diese Parallele schon mehr als einmal erwähnt und ich werde die immer wieder erwähnen, weil das ist mir wichtig, hat Gott den Menschen in den Garten Eden gestellt und hat ihm eine Funktion gegeben und hat ihm seine Liebe gegeben. Das heißt, der Mensch war vollkommen glücklich. Er hatte die Anerkennung, er hatte die Liebe, er hatte die Gemeinschaft, er hatte alles, was er im Leben braucht. Durch den Sündenfall, weil der Mensch sich von Gott weggewendet hat, wurde er aus dem Garten Eden vertrieben und damit hat er die Gemeinschaft mit Gott verlassen und auf den Auftrag, die Aufgabe, der wurde er entnommen, er hat die nicht mehr. Das heißt, sein Leben war auf einmal sinnlos und ziellos. Und der Mensch heute ohne Gott, ohne Jesus Christus, ist ziellos und sinnlos unterwegs. Und wenn wir das uns vorstellen, das ist eigentlich etwas Brutales. Du lebst 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre und musst zurückschauen. Und wenn du das im Lichte Gottes machst und dann sagen musst, nichts, alles verbrennt, alles sinnlos und ziellos. Welche Tragik in dem Leben. Und jetzt ist neu, und das ist erst seit ungefähr 20 Jahren, ist das sehr stark gekommen, und zwar durch die Medien, durch das Handy, dass wir überall und immer Zugriff haben, weltweit, auf all die Leidensgenossen, auf all die mitbetroffen sind. Wir haben im letzten Jahrhundert wurden viele Gemeinden relativ scharf und stark geführt, also mit einer klaren Hierarchie war die Führung. Ist das grundsätzlich schlecht? Ich denke nicht. Von der Bibel her haben wir eine Führung. Ich möchte da nicht sagen, dass nicht Fehler geschehen sind. Da sind menschliche Fehler geschehen, das ist ganz klar. Das ist auch viel Unrecht geschehen diesbezüglich. Aber was wurde bis im letzten Jahrhundert mit all den Dingen gemacht, wenn es biblisch gehandhabt wurde, dann wurde es Jesus gebracht. Dann hat man in der Seelsorge gesagt, das sagt Joel zu mir, Markus, du musst das ablegen. Wir gehen zusammen unter das Kreuz und dann legen wir das im Gebet nieder und du musst vergeben. Und dann ist das ein biblischer Rat von ihm. Wie geht das heute? Heute gehe ich ins Internet und schaue und sage, Opfer gebe ich ein. Und dann kommt eine riesen Reihe mit Leuten, die Opfer geworden sind. in christlichen Gemeinden, in religiösen Vereinen und so weiter, all die Opfer. Und dann schaue ich, wie wurde denen geholfen. Ah, der ist zu dem Psychologe gegangen und der ist zu dem Psychologe gegangen. Und was ist dort geschehen? Dann wurde ihnen über die Achsel gestrichen, über die Schulter gestrichen und gesagt, du bist ein Armer. Markus, du tust mir leid. Du hast wirklich Unrecht erlebt. Ja, ich bin mir bewusst, dass du die Verletzungen, die wirst du nie verarbeiten. Ich denke, ich melde dich bei der IV an. Dann bekommst du eine Rente, denn du hast ja durch das erlebte Unrecht, hast du das Recht auf ein Wohlwollen irgendwoher. Und heute läuft sehr vieles auf dieser Schiene. Und was ist geschehen? Der biblische Boden ist auch in den evangelikalen Kreisen an vielen Orten diesbezüglich verlassen worden. Man sucht nicht mehr und man will nicht mehr die Seelsorge, wo Buße und Umkehr hingehört, sondern es geht um Verletzung, um Opfer und Täter und die Gesellen der Mitopfer. Und dann gibt es drei Gruppen und da hat ein Theologe hat das sehr klar auf den Punkt gebracht und auch sehr scharf beschrieben. Er bezeichnet das Ganze, das Opfernarrativ der Postmodernen. Und dann sagt er, wir sind seit den letzten 20 Jahren in eine moralische Wende hineingekommen und wir haben uns von der Bibel wegbewegt. Auch das ist fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Wenn das in die Gemeinde hineingebracht wird, ist das absolut zerstörend. Weil da ist der biblische Grundlag, Vergebung, das Opfer Jesu und all das, das wurde beseitigt. Hat einer mehr Unrecht erlebt als unser Herr Jesus Christus? Bei ihm wurden 22 Gesetze gebrochen, um ihn ans Kreuz zu nageln. Fruchtenbaum hat das aufgezeigt in einem seiner Bücher. 22 Sätze mussten die Schriftgelehrten und Pharisäer, die führenden Juden, brechen, damit sie ihn kreuzigen konnten. Es hat sie nichts interessiert, sie haben alles gebrochen, alles umgangen, er musste ans Kreuz. Und wir wissen, dass er das musste. Und er ist ans Kreuz gegangen für uns, für unsere Schuld. Jetzt, wenn wir in einer solchen Position sind, dass wir Unrecht erlebt haben. Und das kann es geben und das gibt es. Auch in frommen Kreisen, in gläubigen Kreisen, so gibt es drei Varianten. Ich habe mir drei aufgeschrieben. Die lieblose Konfrontation, keine Konfrontation oder eine liebevolle Konfrontation. Und für mich ist nur das dritte, eine liebevolle Konfrontation. Wir dürfen das ganz offen ansprechen. Und Joel, wenn ich wieder uns zwei nehme, kann mir sagen, Markus, du hast mich verletzt. Warum das? Und dann muss ich schauen, ob ich das überhaupt begründen kann. Einfach die Konfrontation, dass man das offen anspricht und dann so bereinigt. Aber das Opfer ist Bedingung, dass man einfach Zuflucht nimmt, und das war ja hier dann auch geschehen bei den Abschnitt ab Vers 12, wo dann Mose sagt, nehmt Speisopfer, Feueropfer und so weiter und opfert dem Herrn Webopfer und Hebopfer. Und damit führt er die Männer, die Überlebenden, führt er wieder zurück zum Zentrum und sagt, pflegt das Opfer. Nehmt beim Opfer Zuflucht. Dort findet ihr Frieden, dort kommt ihr zur Ruhe. Und dann gefällt mir sehr schön beim 14. Vers, wo er sagt, ebenso die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers, du und deine Söhne und deine Töchter sollen sie mit dir an reiner Stätte essen. Und was heißt das oder was bedeutet das? Die Brust und die Keule der Schenkel, das ist die Kraft und die Liebe des Opfers. Wenn wir dort Zuflucht nehmen, in all dem Unrecht, in der Not, in den Schwierigkeiten, in all dem, was wir erlebt haben, nehmen wir bei der Kraft des Herrn Jesus und bei seiner Liebe Zuflucht und dann geht es uns auf einmal wieder gut. Dann wird das Ganze wird auf eine horizontale Ebene nach unten geschoben, wo es uns nicht mehr belastet, wo wir wieder Frieden und Ruhe haben. Und nun passiert aber diesen beiden Männern auch etwas, denen, die überlebt haben. die jetzt den Priesterdienst antreten sollen, sie brachten das Opfer nicht in der vorgeschriebenen Form dar. Sie aßen nicht vom Sündopfer. Und Mose sah das. Und er war ganz aufgebracht. Jetzt sind am selben Tag bereits zwei der Söhne, der gesalbten Söhne, tot. Und die anderen zwei machen auch wieder einen Fehler. Mit wem kann ich den Gottesdienst weiterführen? Mit wem kann ich den Opferdienst weiterführen? Aber die Stelle gefällt mir, das kann ich euch sagen. Warum? Ich fühle mich hier zu Hause. Wie viele Fehler habe ich schon gemacht? In Amtshandlungen. Einfach, dass ich sagen musste, ich bin dieser Person nicht korrekt begegnet. Da habe ich irgendwie egoistisch gehandelt oder falsch gehandelt. Und was sagt hier nachher Aaron zum Schutz seiner beiden Söhne, der Hohepriester gegenüber seinen beiden Söhnen? Er fragt ihn und sagt ihm, kann das sein, dass wir in dieser Situation, in diesem Moment von dem Opfer essen sollten? Und jetzt können wir uns fragen, ich vermute, das hat den Brüdern und dem Vater auf den Magen geschlagen. Heute wurden zwei tot hinausgetragen und jetzt sollte er wieder Fleisch essen. Das widert ihn an, das kann er nicht, er ist nicht in der Lage. Auf der anderen Seite, denke ich, war es Aaron und den Söhnen so tief bewusst, die Heiligkeit Gottes. Und sie dachten vermutlich, zuerst müssten wir jetzt für uns wieder Opfer darbringen, um überhaupt wieder vor Gottes Angesicht zu treten. Aber das ist ja anders gelaufen. Das heißt, das Opfer war fürs Volk. Und ich kann nicht zuerst für mich wieder bringen. Also kann ich einfach nicht essen. Lasse ich das vorbeigehen. Wir sehen darin, dass sie etwas vom Ernst und von der Heiligkeit der Opfer erfasst hat. Welchen Vorteil haben wir da wieder im Neuen Testament mit dem Herrn Jesus? Wir dürfen in jeder Situation, in allen Umständen, immer dürfen wir bei Tag und bei Nacht bei Jesus Zuflucht nehmen. Er kennt uns, er weiß, wie wir dran sind, er weiß, wo wir am Arbeiten sind, wo unsere Probleme liegen. Er kennt unsere Not, unsere Traurigkeit, er weiß alles. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, du weißt es. Ich muss dir nichts sagen. Und als Aaron das, die Entschuldigung, Mose darbrachte, lesen wir den schönen Aussage, er fragte, ist das auch Recht vor Gott oder wäre das gewesen? Vers 20, als Mose das hörte, war es Recht in seinen Augen. Also hier schlägt die Barmherzigkeit durch. Jetzt können wir uns fragen, was ist dann der Unterschied zwischen den älteren zwei Söhnen, die tot niederfielen, und jetzt diesen zwei Söhnen, die das Gesetz auch nicht umsetzten. Das andere war absichtlich. Sie hatten gewusst, was Gottes Wille war. Und sie hatten den Willen nicht getan. Sie sind einen Weg gegangen, den sie nicht gehen sollten. Und diese zwei haben aus einer Schwachheit gehandelt. Und eine Schwachheit, wenn sie so ist, wird die Gott nie verurteilen, auch bei uns nicht. Und darum dürfen wir immer wieder voll Zuversicht, Freude und getröstet vor den Gnadenthron kommen. Ich möchte abschließen mit einem neutestamentlichen Priestervers oder mit zwei aus 1. Petrus 2, 9 bis 10. Und der Apostel Petrus sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, wie hier Aaron und seine Söhne. Das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht sein Volk war, nun aber sein Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und das wollen wir verkündigen und daran wollen wir uns freuen. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dieses ewig gültige Opfer, wo wir immer wieder stillstehen dürfen, wo wir Zuflucht nehmen dürfen, wo uns der Himmel aufgetan hat und uns der Himmel offen behalten. Danke, Herr Jesus, dass du auch die Alltagssituationen kennst, wo jedes drin ist, auch in dieser kommenden Woche wieder. Und danke, dass wir immer wieder mit allem dürfen zu dir kommen. Mit dem Schönen und mit dem, was nicht gut gelaufen ist. Mit dem, was uns freut, aber auch mit dem, was uns belastet. Herr Jesus, du führst uns und du bist unser Hohepriester. Du tust uns beim Vater vertreten, dass unser Glaube nicht aufhören, wie du über den Petrus gesagt hast. Segne du jedes Gemeinde, auch wenn wir nachher wieder auseinandergehen und jedes in den Alltag hingeht, bewahre es du in dir. Amen.